Ich lernte Jürgen Haagsen 1988 hinter den Kulissen vom Fernsehstudio Hamburg kennen. »Hallo Dieter Bohlen, ich bewundere Sie schon ganz lange«, sprach er mich von der Seite an, wie ein Fan. Er war ausgesprochen komisch angezogen, seltsame Brille, ein bisschen dicklich, 24 Haare auf dem Kopf. Visuell also vollkommen daneben, aber von der Art her super nett. Er war völlig firm, was mich anging, kannte alle meine Titel, wusste, was gerade wo in den Charts war und schwärmte, dass er meine Musik so toll fände. Nach 3 Minuten fing er an, mich zu duzen. »Wo arbeitest du?«, wollte er wissen. »Kann ich dich nicht mal besuchen?« Ein paar Tage später fuhr er mit seinem dicken, roten 500.000-Mark-Ferrari beim Studio 33 vor und klingelte. Wenn man sich mit ihm unterhielt, ging das nur so. Mein Auto, meine Villa, meine anderen Autos. Er besaß ein Büro im Harvesterhoder Weg in Hamburg, so eine Art Lindenstraße für Besserverdienende, wo auch Klaus-Jürgen Wussow wohnte und sich immer mit seiner damaligen Frau zoffte. Außerdem hatte Haagsen eine Riesenvilla an der Außenalster und einen gigantischen Fuhrpark im Alstertal, wo die Luxuslimousinen von einem uniformierten Platzmeister wie auf einem Verschiebebahnhof immer hin und her manövriert wurden. Ob Rolls-Royce, Jaguar, Bentley oder Mercedes, da stand alles, was sich kleine Jungs in großen Träumen wünschen. Ich war Biff und Baff. Und dieser Jürgen Haagsen sagte zu mir, »Du, wenn du irgendeins von den Teilen da fahren willst, sag nur Bescheid. Dafür kannst du mir bei Gelegenheit vielleicht auch mal einen Gefallen tun.« Ich fragte, was denn für ein Gefallen? Und er, »Och, ich hab da ein paar Freunde, vielleicht wollen die auch mal eine Platte aufnehmen.« Und ich antwortete, »Du, das ist überhaupt kein Ding.« Als nächstes lud Haagsen mich zu sich nach Hause in den Krittenberg ein, eine der teuersten Hamburger Wohngegenden überhaupt. Direkt an der Alster, trotzdem mitten im Wald, wo man 6 Millionen Mark mitbringen musste, wenn man eine kleine Barockvilla kaufen will und wo der Nachbar hinterm Gartenzaun Freddy Quinn heißt. Haagsen zeigte mir voller Stolz seinen leeren Swimmingpool, auf dessen Grund ein paar italienische Mosaikleger hockten. Die hatte er gerade einfliegen lassen, damit sie ihm für 150.000 Mark aus Steinchen einen Delfin hineinbastelten. Ich guckte mir das an und fragte, »Jürgen, wie sieht das denn aus?« Und er machte so ein kritisches Gesicht, runzelte die Stirn und befand, »Ja, Dieter, hast völlig recht. Jetzt, wo du es sagst, finde ich es auch völlig daneben.« Dann wurde er laut und prollerte ein bisschen neureich und asozial die Leute an. »Hey, kommt da mal raus. Ich will das so nicht. Ich will das anders.« Irgendwie war das so seine Attitude, von mir immer den Dicken zu machen. »Das muss alles weg hier. Scheiß auf die 150.000 Mark. Ich will, dass da nächste Woche ein neues Bild ist.« Und ich war nur beeindruckt, wie egal ihm die ganze Kohle war. Wir freundeten uns immer mehr an. Ich fragte ihn, sag mal Jürgen, wo hast du denn eigentlich die ganze Kohle her? Und er erzählte mir, er käme aus Dänemark, da hätte er als Anlageberater sehr erfolgreich Geschäfte gemacht durch Firmenverkäufe. 1,4 Milliarden Mark verdient. Und wann immer ich in seiner Nähe war, knallte er das Geld so raus, dass mir ganz schwindelig wurde. Er war unheimlich musikinteressiert, hatte ein gigantisches Plattenarchiv. Ich besorgte ihm Backstage-Pässe für meine Konzerte und wenn wir mit Blue System ein Konzert im Kreml hatten, mietete Haagsen mal eben eine ganze Boeing mit 300 Plätzen. »Komm«, meinte er zu mir, »ich fliege euch da alle rüber. Alle, das waren meine Band, mein Freund Andy, er selbst, seine Frau, die immer behauptete, dass sie Ärztin sei, und sein Schäferhund. Alle hatten wir eine ganze Reihe für uns, selbst der Wauwau. Dann wieder war Party auf Ibiza, zu der wir mal eben mit dem Learjet düsen wollten. Jürgen und ich hatten uns am Geschäftsfliegerzentrum Hamburg verabredet. Doch ich hatte noch im Studio mit dem Mischen zu tun und rief ihn an, »Du, bei mir wird's später.« 2 Stunden nach der geplanten Zeit holte ich ihn im Büro ab und mit seinem Rolls-Royce in Farbe Midnight Blue fuhren wir direkt aufs Rollfeld. Der Pilot kam an und wollte mir mit großen Gesten zeigen, wo ich mich hinsetzen sollte. Dann beugte er sich über mich, um mir mein Sicherheitsgurt festzumachen und fiel dabei fast vor mir auf die Knie. Mir kam das alles ziemlich spanisch vor Und das nicht nur, weil wir nach Ibiza wollten. Ich fragte den Piloten, gibt's hier auch was zu essen? Und von vorne aus Richtung Cockpit warf er mir eine geöffnete Dose mit Erdnüssen zu. Du Jürgen, sagte ich, ich fliege hier nicht mit. Mit diesem Kerl stimmt was nicht. Der kann sich ja kaum noch artikulieren. Ich verwickelte den Piloten absichtlich in ein Gespräch und er so, oi, oi, ich flieg euch da schon hin. Jürgen meinte, hey Dieter, mach dir doch keine Sorgen, die fliegen doch sowieso mit Autopilot. Doch ich sagte, Schluss jetzt, jetzt ist Feierabend. Wir verließen das Flugzeug. Es stellte sich raus, der Pilot hatte private Probleme, genauer gesagt, seine Frau war ihm abgehauen. Und die 2 Stunden Wartezeit auf dem Rollfeld hatte er dazu genutzt, die Minibar leer zu saufen. Fazit, er war sternhagelvoll, was Jürgen gleich dazu nutzte, einen super Deal mit der Airline auszuhandeln. 3 Umsonstflüge quasi als Preis für unser Schweigen. Er bot mir in seinem Headquarter im Harvestuder Weg ein kleines Büro an. Zum Anschmecken ließ er für mich schon mal eine kleine Messingplatte anfertigen, auf der stand Dieter Bohlens Office. Das Beste war, alles sollte es gratis geben. Dann mache ich dir hier dies, dann mache ich dir hier das, hier kommt dein Riesenfernsehgerät hin, dann machen wir hier so Dings und hier Dongs, hinten kriegst du eine Kuschelecke, er konnte unheimlich gut verkaufen und oben brechen wir die Decke durch, da kriegst du eine Treppe rein und dann kannst du auf die Alster gucken. Die ganze Zeit kurfte ich flott in seinen Autos durch die Gegend. Er gab mir seinen neuen Bentley, ein 700.000 Mark Teil mit 600 PS, mit dem ich in meine Garage fahren wollte. Das Ding war zu klein oder das Auto hatte Überbreite, egal, jedenfalls machte es auf beiden Seiten und der Bentley war nun ein wenig schmaler. Ungefähr 1 Meter steckte ich festgekeilt in meiner Garagenöffnung. Ich legte den Rückwärtsgang ein und es machte erneut die andere Richtung und der geschätzte Schaden belief sich auf 40.000 Mark. Jürgen war das total Banane, das interessierte den gar nicht. Mehr noch, ich solle mir drüber bloß keine Gedanken machen, beruhigte er mich. 8 Jahre später kachelte ich mal mit meinem Ferrari nach einer Modenschau in Hamburg in den Mercedes von Giorgio Armani. Er hatte mich zum Abendessen eingeladen. Wir wollten gerade im Autokorso fahren. Ich gab Gas, der hintere Reifen drehte durch, der Wagen brach aus und drehte sich mit dem Hinterteil so richtig schön in Armanis Mercedes rein. Giorgio drehte locker das Fenster runter und sagte, Amigo, kein Tomato. Und ich drauf, echt wunderbaro. Dann gingen wir essen. Am nächsten Tag, dann nix mehr von wegen Amigo, da riefen seine dienstbaren Geister an und verlangten, hier, das und das muss bezahlt werden, aber pronto. Ich mochte Hakens crazy Lifestyle, wie er mit den Millionen um sich warf, als sei es Spielgeld. Er hatte was vom Rock'n'Roller. Er lebte das Leben, von dem man denkt, dass es Rod Stewart führt. Wir hatten Spaß ohne Ende. Fast täglich kam er auf einen Sprung bei mir und Erika zu Hause in Bergstedt vorbei. Wir aßen zusammen, wir gingen zusammen weg, wir hockten bei ihm zu Hause in der Sauna, wir und eine Handvoll Mädels, die er noch eingeladen hatte, für Ehefrauen natürlich kein Zutritt. Anschließend sprangen wir alle nackig in den Pool, becherten Shampoos, die Hühner gackerten und wenn Jürgen mit einem der Mädels nach oben aufs Zimmer verschwand, kümmerte ich mich aufopferungsvoll um die restliche Meute. Die einzige, die Jürgen nicht mochte, war mal wieder Erika. Dem würde ich noch nicht mal 2 Pfennig anvertrauen, sagte sie immer. Das sieht man doch sofort, dass das ein Hochstapler und Betrüger ist. Doch ich war voller Begeisterung für Jürgens Taten. Ständig erzählte er mir, du, ich hab da diesen Deal gemacht, du, ich hab da jenen Deal gemacht. Und während er mir das erzählte, kamen ein paar Pinselkünstler in sein Büro und hängten ihre Bilder Probe. Ja, das Bild hier würde 800.000 Mark kosten und das hier 3 Millionen. Und Jürgen war so drauf, dass er sagte, Mensch, klasse, lass doch alle da. Schließlich kam ein Ding, das mich endgültig davon überzeugte, dass er wirklich ein grandioser Geschäftsmann war. Ich saß mal wieder bei ihm im Büro und er fragte mich, ey Dieter, möchtest du eigentlich mal meinen Einkommensteuerbescheid sehen? Ich nahm den Brief und da stand es schwarz auf weiß. Jahresverdienst 450 Millionen, zu zahlende Steuern 200 Millionen. Und ich dachte, 450 Millionen hat er letztes Jahr gemacht? Nicht schlecht. der Mann muss ja wirklich pfiffig sein. Was ich natürlich nicht bedachte, war, dass im Prinzip jeder zum Finanzamt gehen kann und angeben kann, dass er 7 Milliarden Mark verdient hat, und selbstverständlich kriegst du dann einen Steuerbescheid vom Finanzamt, bitte zahlen Sie umgehend 4 Milliarden Mark Steuern. Darauf muss man erstmal kommen, absichtlich einen zu hohen Verdienst anzugeben. Denn natürlich denkt jeder, so bekloppt ist keiner, dem Finanzamt freiwillig die Steuern in die Taschen zu schaufeln. Und in der Tat ist es so, dass die Hansestadt Hamburg noch heute auf 1 Milliarde Mark Steuernschulden von Haxen hockt, die sie natürlich nie im Leben bekommen wird. Alles, was Haxen machte, war ausschließlich dazu gedacht, den Geldkessel richtig anzuheizen und auf Touren zu bringen. Das war der Trick, damit irgendwelche Blöden wie ich ihm das Geld zur Verfügung stellten. Er schaffte es, dass ihm ein renommiertes Wirtschaftsprüfungsinstitut in einem Branchenblatt attestierte, dass er über ein Privatvermögen von 3 Milliarden Mark verfüge. Ein Schneeballsystem. Die Leute sprachen darüber. Der eine fragte den anderen, nein, wirklich, du hast investiert, dann sollte ich es vielleicht auch mal versuchen. Auch ich war total eingelullt, als Jürgen zu mir sagte, pass mal auf, gib mir 100.000 Mark. Du kriegst in einer Woche 110.000 Mark wieder. Ich leg das mal für dich in irgendwelche Firmenanteile an, dachte ich. Jo, geil. Ich gab ihm 100.000 Mark und eine Woche später kriegte ich 110.000 Mark zurück. 3 Wochen später wollte er 200.000 Mark und auch das funktionierte tadellos. Ich kriegte 220.000 zurück. Die Beträge schoben wir immer bar über den Tisch. 200.000 Mark stellt man sich ja immer so krimimäßig als Riesenbatzen im Aluköfferchen vor. In Wahrheit ist das eine Größenordnung von 3 Zigarettenschachteln. Mittlerweile liefen bei Haxen im Büro auch Leute wie Udo Lindenberg rum und hatten Kuverts voll Kohle in der Hand. Das war so, als ob einer Goldader, Goldader geschrien hätte und alle waren jetzt am Claim abstecken. Die Summen nahmen astronomische Größen an. Du, Dieter, erzählte Haxen mir mal, ich hab da einen Deal am Wickel, da kriegt man 1.300% wieder. Und obwohl ich ein Mann bin, der von sich glaubt, dass man ihn eigentlich nicht bescheißen kann, gingen bei mir bei diesen 1.300% nicht gleich die Alarmsirenen an. Irgendwie in dieser Zeit war alles möglich. Sein Wort genügte mir. Mensch, meinte ich zu Jürgen, wir sind doch befreundet. Du würdest mich doch nie bescheißen oder über den Tisch ziehen, oder? Und er so, nee, Dieter, kannst dich auf mich verlassen. Nachdem wir nun schon eine Weile erfolgreich 100.000 D-Mark und 200.000 D-Mark Beträge hin und her geschoben hatten, kam Haxen und sagte, Dieter, das bringt doch alles nichts, wenn wir hier nur mit Taschengeld spielen. Jetzt muss mal richtig was für dich rüberwachsen. 500.000 sollte es sein. Ich wollte irgendwelche Sicherheiten. Jürgen begann, mir Barschecks zu geben. Wunderbar. Nach 3 Wochen kriegte ich 530.000 Mark wieder. Plötzlich, eines Morgens war der Moment gekommen, wo ich erstmals nachhaken musste. Sag mal, Jürgen, wo bleibt denn mein Geld? Und er beruhigte mich. Nee, sorg dich nicht, Dieter. Nächste Woche hast du alles wieder auf deinem Konto. Und noch viel mehr. Zur Beruhigung und als Sicherheit erhielt ich wieder ein paar Barschecks. Die Frist verstrich. Du, deine 800.000 habe ich da und da festsitzen, lavierte er sich raus. Da geht momentan einfach nichts. Aber gib mir noch mal 1 Million extra und wir können garantiert 1.000% Gewinn rausziehen. Natürlich glaubte ich nicht an 1.000% Gewinn, aber er gab mir einen Schuldschein für sein Haus, außerdem bekam ich den Fahrzeugschein für sein Bentley. Okay, dachte ich, in Ordnung, Dieter, der Wagen ist 600.000 Mark wert und die Schecks hast du schließlich auch noch. So hatten sich nach und nach 3 Millionen Mark von meinem Geld bei Haxen angesammelt. Aber der Kerl kam und kam nicht mit der Kohle um die Ecke. Ich bin ein nervöser Mensch, 1 und 1 sind 2. Jetzt begannen meine Alarmsirenen doch zu schrillen. Ich rannte mit meinem Stapel Schecks zur Bank. Am Privatkundenschalter im 1. Stock schob ich sie über den Tresen. Der Herr dahinter guckte mich ein bisschen mitleidig an. Dann gab er sie mir gestempelt mit dem Vermerk, nicht akzeptiert, wieder zurück. Ich war fassungslos. Total aufgewühlt fuhr ich mit dem Schaltermenschen im Fahrstuhl wieder nach unten. »Das begreife ich nicht. Das geht mir nicht in meinen Kopf rein«, setzte ich an. Der Haxen hat mir doch immer erzählt, er hätte hier haufenweise Geld liegen. So um die 1,2 Milliarden, hat er mir gesagt. Der Typ durfte ja nichts sagen. Aber er sah, dass ich zitterte. Und es berührte ihn wohl auch, was mir passiert war. Was, keine Milliarden hier? Fragte ich. Er schüttelte leicht den Kopf. Keine Millionen? Er schüttelte wieder den Kopf. So ging das immer weiter, bis wir bei 50.000 Mark angekommen waren. Haxen hatte gerade mal 50.000 Mark auf seinem Konto. Das gab er sonst an einem Abend aus. Ich lief los mit den ganzen Fahrzeugscheinen, die ich noch hatte. Es stellte sich raus, dass eine ominöse Leasingfirma zwischengeschaltet war. Das Papier, was ich in den Händen hielt, war praktisch wertlos. Der Schuldschein fürs Haus war ebenfalls nicht einlösbar. Der Kasten war auf Haxens Frau überschrieben. Haxen selbst, stellte sich raus, hatte es geschafft, so ziemlich jeden in Hamburg zu schmieren. Da hingen Politik und Wirtschaft mit drin. Als er mit 700 Millionen Mark ins Ausland flüchtete, gab es Leute, die hatte er um 80 Millionen Mark erleichtert. Ein bekannter Komponist hatte sein letztes Erspartes und die Rente von Mama und Papa beliehen, um bei ihm zu investieren. Apotheker mussten danach ihre Läden dicht machen, weil sie sich für Haxen überschuldet hatten. Und ein Typ, dem er eine ganze Airline gehört hatte, putzte anschließend für 20 Mark seine eigenen Flugzeuge. Haxen zog eine Spur des Bankrotts hinter sich her und zwei Tage, nachdem er den Tipp bekommen hatte, du, da kommt ein Haftbefehl, die wollen dich festnehmen, setzte er sich ab. So hatte er noch genug Zeit, sein ganzes Haus leer zu räumen, ein Ticket zu bestellen und ganz locker nach Südafrika abzuhauen. Nur seinen geliebten Wowi konnte er auf die Schnelle nicht mitnehmen. Deswegen charterte er, in sowas hatte er ja Routine, eine ganze Boeing 707, um den Stolz deutscher Hundezucht nachträglich einfliegen zu lassen. Anschließend kam eine Menge zwielichtiger Leute zu mir und sagten, wir holen dir die 3 Millionen Mark wieder, Dieter. Ich sprach mit meinen Anwälten und die machten mir klar, dass wir in einem Rechtsstaat leben und nicht mehr im Alten Testament von wegen Auge um Auge. Andere Geprellte versuchten es. Die schickten Killer und Geldeintreiber nach Südafrika, die gleich am Flughafen verhaftet wurden. Es geht eben nicht, du kannst dir dein Eigentum nicht mit Gewalt holen. Du kannst dich hingehen und jemand auf die Fresse hauen oder ihm die Knarre an den Kopf halten und sagen, jetzt raus mit der Kohle. Das geht in Deutschland eben nicht. Drei Dinge habe ich aus dieser Angelegenheit gelernt. Erstens, dass man bei Zeiten aufhören muss zu zocken. Ich bin fest davon überzeugt, jeder Mensch auf seine Art ist geldgierig. Deswegen muss man sich fest in den Kopf reinbimsen, wenn jemand daherkommt, der dir eine Rendite von über 10% anbietet, dann kannst du ihn gleich wegschicken. Tschüss, du Betrüger, das ist Quatsch. Zweitens wurde mir klar, Haxen hatte mir seine Freundschaft nur vorgegaukelt, was mich fast noch mehr enttäuschte als die verlorene Kohle. Und drittens lernte ich, dass man aus seinen Fehlern nie was lernt. Denn Jahre später kam einer, der mich noch viel mehr hinters Licht führte als dieser Haxen, nämlich Ron Sommer, mittlerweile Ex-Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. Insgesamt habe ich in seinen Laden beim Kauf von Aktien ein paar Millionen versenkt. Ich stieg bei 80 Euro ein, dann kaufte ich wieder bei 70, dann bei 60, dann bei 50, schließlich bei 40 und 30 und immer rieten mir meine Banker, Mensch, Herr Bohlen, da steht der Staat hinter, da kann Ihnen eigentlich nichts passieren. Sogar mein armer kleiner Marki hat seine gesamte Ersparnisse aus Umi-Geschenken und Taschengeld in Telekom-Aktien angelegt und ist jetzt auch pleite. Ja, der Ron Sommer hat den kleinen und großen Bohlens wirklich böse mitgespielt.